Fangen wir einfach mal an. Willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und mein Gast heute ist Gregor Hackmack von Abgeordnetenwatch.
Hallo.
Hallo. Kannst du mal kurz beschreiben, was ist Abgeordnetenwatch?
Also Abgeordnetenwatch ist ein Internetportal, wo Bürgerinnen und Bürger ihre Abgeordneten online befragen können. Funktioniert ganz einfach, man gibt seine Postleitzahl ein, hat dann alle Wahlkreisabgeordneten im Überblick und kann dann nicht nur das Abstimmungsverhalten nachvollziehen, in welchen Ausschüssen die Abgeordneten sitzen, sondern man kann, und das ist das Tolle an dem Portal, eben öffentlich eine Frage stellen, die dann auch öffentlich einsehbar beantwortet wird. Und so entsteht ein ganzes Archiv von Antworten, sozusagen das virtuelle Wählergedächtnis im Internet.
Das klingt ja alles erstmal ganz schön, aber das ist ja nicht von heute auf morgen irgendwie ins Internet gekommen. Wie ist denn so die kurze Geschichte von der Plattform?
Also die Geschichte ist schon ein bisschen länger, weil das die Abgeordnetenwatch 2004 schon begonnen hat. Es war ein Anschlussprojekt an die Wahlrechtskampagne in Hamburg. Per Volksentscheid hat damals eine Bürgerinitiative, Mehr Demokratie e.V., am Tag der Europawahl, am 13. Juni 2004, per Volksentscheid ein neues Wahlrecht durchgesetzt. Und das alte Listenwahlrecht, um es kurz zu machen, wurde abgelöst durch ein Mehrstimmenwahlrecht. Das heißt, früher konnte man in Hamburg immer nur eine Stimme an eine Partei abgeben und die hatte im Vorfeld die Kandidaten aufgestellt. Und jetzt ist es eben so, dass man in Hamburg 5 Stimmen hat. Und mit diesen 5 Stimmen kann man gezielt einzelne Kandidaten auswählen und in das Parlament, in die Bürgerschaft, das Landesparlament von Hamburg hereinwählen. Und im Laufe dieser Kampagne haben natürlich viele Leute gesagt, toll, was ihr da ändern wollt, mehr Einfluss für die Bürgerinnen und Bürger. Wir haben eine echte Auswahl, aber wir kennen die Person ja gar nicht, die wir da wählen sollen. Und haben gesagt, stimmt eigentlich, da sind wir jetzt ein bisschen in der Pflicht und haben dann als Aktivisten aus der Kampagne gesagt, dafür bauen wir ein Internetportal, das Internet bietet sich an. 2004 ist ja noch ein bisschen in der Vergangenheit, aber es hat trotzdem gut geklappt. Es wurde angenommen, auch von den Abgeordneten, auch von großer medialer Aufmerksamkeit begleitet. Und von Anfang an haben Abgeordnete auf Hamburg-Ebene ihren Wählerinnen und Wählern Rede und Antwort gestanden. Wir wurden dann 2005 für den Grimme-Preis nominiert, also Grimme Online Award, haben ihn damals aber nicht bekommen gegen Wikipedia und Spiegel Online. So als komplett ehrenamtliche No-Budget-Initiative ist das ja noch okay. Und dann haben wir das ganze Projekt auch auf die Bundestagswahl bezogen, weil auch da gibt es ja ein Persönlichkeitselement. Man hat ja 2 Stimmen und die Erststimme ist ja für die Wahlkreiskandidaten. Und da kann man ja nach dem Mehrheitswahlrecht tatsächlich Personen auswählen. Also haben wir gesagt, in den 299 Wahlkreisen stellen wir sämtliche Kandidierenden vor auf kandidatenwatch.de, das Schwesterportal von Abgeordnetenwatch. Und dann hatten wir eine Datenbank von 2061 Kandidierenden, die ist vom 3. August 2005 bis zur Bundestagswahl, damals am 17. September 2005 gelaufen und hat einen unheimlichen einen Ansturm verzeichnet. Also wir hatten bis zu 15.000 Leute am Tag auf der Plattform, 12.500 Fragen, 8.000 Antworten und haben dann gemerkt, dass dieses Format, was in Hamburg entstanden ist, auch bundesweit einschlägt. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis wir uns dann den Schritt gewagt haben, auch auf Bundesebene an den Start zu gehen. Dann sind wir am 8. Dezember 2006 mit dem Format Abgeordnetenwatch.de für den Bundestag online gegangen. Und dort kann man seitdem sämtliche 612 Parlamentarier in Berlin, also im Bundestag, befragen. Und seit September 2007 auch die 99 deutschen EU-Parlamentarier.
Wie wird das Ganze denn finanziert? Also wer steht quasi dahinter? Ihr seid aus Mehr Demokratie e.V. Hamburg hervorgegangen, aber jetzt gibt es ja eine andere Form.
Genau, also wir hatten, also am Anfang war das ein absolut ehrenamtliches Projekt. Da haben Boris und ich, also die beiden Gründer, einfach gesagt, ey, das ist uns so wichtig für unsere Stadt, wir machen das jetzt einfach. Haben gar nicht nach dem Geld geguckt, wussten auch nicht, dass das jetzt mal so eine große Geschichte wird. Für die Bundestagswahl wurde es dann schon ein bisschen spannender, weil 2005 bei über 2000 Kandidierenden kann man das nicht mal eben so nebenbei machen. Und da haben wir dann erstmalig überlegt, wie können wir das refinanzieren und gesagt, okay, die Fotos der 2061 Kandidierenden bekommen wir sowieso nicht zusammen, allein rechtemäßig, also verkaufen wir die doch. Also jeder Kandidat, der ein Foto haben möchte, wie auf eBay, ein erweitertes Profil, noch die Möglichkeit zur Selbstdarstellung, Möglichkeit Termine ins Netz zu stellen, der muss sich eben mit einmalig 100 Euro an den Projektkosten beteiligen. Und das haben wir einfach mal gemacht und es haben, glaube ich, 200 Leute tatsächlich das in Anspruch genommen, weil das eben durch die Medien ziemlich stark gehypt wurde und gefeatured. Und so haben wir dann letztlich unser Budget auch wieder reinbekommen. Aber wir hatten auch für Kandidatenwatch auch einige Spender, also aus dem Umfeld von Mehr Demokratie, auch größere Spenden von 5.000 oder 10.000 Euro, die gesagt haben, hey, super Sache, ihr könnt das, wir sehen das in Hamburg, macht das bundesweit, ne, wir stärken euch den Rücken. Was waren hier vorgezogene Neuwahlen? Keiner wusste ja, dass es überhaupt Bundestagswahlen sind und man musste halt sehr schnell entscheiden. Und insofern wurden wir aus dem Netzwerk von Mehr Demokratie da sehr gut unterstützt. Den Sprung auf Bundesebene hatte ich auch Boris gesagt, hey, das machen wir nicht alleine, also zumindest ich nicht. Und hat gesagt, ja, stimmt, das wäre zu zweit echt ein bisschen heftig. Und anders als bei der Bundestagswahl konnten wir auch nicht erwarten, dass jetzt ganz viele Studierende ihr Praktikum komplett freiwillig, unentgeltlich machen, um zu moderieren und mitzuhelfen, weil man das hier einfach auf kontinuierlicher Basis jeden Tag gehen jetzt 150 Fragen ein, die müssen gegengelesen, freigeschaltet, zugeordnet werden und so weiter. Und da ist dann Bonventure, das ist eine Stiftung aus München, an uns herangetreten, die so ein Finanzierungsmodell hat für soziale Unternehmen. Also das heißt, die fordern schon wirklich einen Businessplan ein, sagt, hey Jungs, super Sache, aber wir wollen, dass ihr Finanzquellen auftut sozusagen, um euch langfristig zu refinanzieren. Und dann geben wir euch ein Darlehen. Und da sozusagen das sozusagen Risikokapital ist, und Bonventure dann auch beteiligt werden wollte für die Zeit, wo sie eben investiert sind, mussten wir aus Abgeordnetenwatch im Prinzip erstmal eine GmbH machen. Und für uns war von Anfang an klar, das ist ein gemeinnütziges Projekt, eine GmbH passt da eigentlich gar nicht so gut. Aber sicherlich gibt es natürlich auch, das hat ja die Bundestagswahl gezeigt, Business- oder Geschäftsmodelle, wo man Kandidaten auch was verkaufen kann, eine Dienstleistung. Und das ist eben keine Spende, sondern da muss man wirklich eine Firma haben. Das wird dann ja auch mehrwertsteuerpflichtig und so weiter und so fort. Also haben wir gesagt, okay, wir machen eine GmbH. Aber die GmbH muss sich selber verpflichten, auch schon laut GmbH-Satzung, die auch nur mit dem Beirat und dem Gesellschafter, also kaum geändert werden kann an dem Punkt, diese Gewinne sollten sie jemals anfallen, na, denkt man ja immer, mittlerweile sind es 200.000 Euro Schuld, aber dass sie die Gewinne dann auch gemeinnützig spendet. Und gleichzeitig war für uns auch wichtig, so ein bisschen sozialisiert aus Bürgerinitiativen, mehr Demokratie, dass wir auch einen gemeinnützigen Arm haben. Also haben wir auch einen e.V. gegründet, den Parlamentwatch e.V., das andere ist die Parlamentwatch GmbH, die ist dann 7 Monate später an den Start gegangen, der e.V. und hat uns ermöglicht, Förderkreise aufzubauen. Und seitdem werben wir eigentlich intensiver jetzt seit Anfang des Jahres wirklich Fördermitglieder. Und man kann ab 5 Euro bei uns Fördermitglied werden. Wir haben 338 schon. Und man bekommt auch ganz tolle Mehrwertfunktionen. Das muss ich jetzt auch einfach mal für deine Hörer sagen. Also wer Fördermitglied bei Abgeordnetenwatch wird, der kann Abgeordnete auf Beobachtung stellen. Das heißt, in seinem Wahlkreis zum Beispiel Abgeordnete auswählen oder andere Personen, für die er oder sie sich interessiert. Und wird dann bei Fragen oder Antworten der jeweiligen Abgeordneten automatisch aus erster Hand informiert, nämlich von uns, vom System automatisch. Oder man kann auch Schlagworte festlegen, wenn man sich jetzt für ein bestimmtes Thema interessiert, für Demokratie, für Wahlrecht, für Internet, für Datenschutz, dann kann man dieses Schlagwort abonnieren und wird immer informiert, wenn dieses Schlagwort in einer Antwort vorkommt. Das ist exklusiv für Förderer und seit neuestem haben wir auch einen Bürgerberatungsservice. Manchmal ist es ja so, man hat ein Problem, weiß gar nicht, was man machen soll, Anwalt will man nicht gleich gehen, nur weil die Baustelle jetzt schon wieder verlängert wird um ein halbes Jahr. Dann kann man sich als Fördermitglied bei uns einen kurzen Beratungstermin holen, dann wird man angerufen und dann gehen wir über die Optionen durch, an wen man sich wenden kann, ob das jetzt die Bezirksversammlung ist, ob das der Bundestag gleich sein muss oder ob es vielleicht auch erstmal Sinn macht, einen Leserbrief an die lokale Zeitung zu schreiben. Also weil viele Leute sind sich der Handlungsmöglichkeiten, die eine Demokratie bietet, gar nicht bewusst. Und insofern wollen wir da auch dann ein bisschen supporten. Und das ist ein exklusiver Service für unsere Fördermitglieder. Und bis zum 31. Juli bekommt man auch noch das exklusive Abgeordnetenquartett. 32 Spielkarten, wo man Abgeordnete vergleichen kann anhand der Anzahl der Fragen und Antworten, zum Beispiel, die sie auf Abgeordnetenwatch gegeben haben, der Top-Leser-Empfehlung, aber auch der Jahre im Bundestag. Schäuble schon 36 Jahre im Bundestag. Merkel noch keine Frage beantwortet. Also da sieht man einfach, dass da schon Unterschiede gibt und die kann man eben spielerisch dann miteinander vergleichen.
Und man kann das auch noch von der Steuer absetzen, die Spende.
Und genau, das Ganze ist auch noch gemeinnützig, also man darf es fast gar nicht weiter erzählen, weil das so toll ist. Also ihr werdet jetzt hoffentlich alle Fördermitglied bei uns. Wir wollen das Jahresende 1000 Förderer haben, ist ein hohes Ziel, aber allein im letzten Monat, im Mai 2008, hatten wir 70 neue Förderer und auch in diesem Monat sind wir, glaube ich, auch schon bei 40. Also das heißt, es läuft. Wer sich erstmal so ein bisschen rantasten möchte, man kann auch erstmal einfach nur so spenden. Wir haben jetzt schon über 400 Einzelspender und auf jeden Fall wichtig natürlich unseren Newsletter abonnieren, damit man da in Kontakt bleibt und auch sieht, welche neuen Funktionen es auch im Rahmen einer Fördermitgliedschaft in Zukunft geben kann.
Okay, kommen wir mal zu den Funktionalitäten. Also ich gehe auf die Seite, gebe meine Postleitzahl ein, bekomme meine Abgeordneten, die meinem Wahlkreis zugeordnet sind, das ist ja immer mindestens einer, manchmal auch zwei oder drei, angezeigt und kann eine Frage stellen. Jetzt habt ihr aber eine Moderation dazwischen. Mhm. Wie funktioniert
die? Also wir haben einen Moderationskodex und der Hintergrund ist der, dass wir einen geschützten Raum sowohl für Fragestellerinnen und Fragesteller als auch für Abgeordnete auf der anderen Seite bieten möchten. Wir wollen, dass es einen sachlichen und individuellen Dialog geben kann auf der Plattform Und viele Foren im Internet leiden ja einfach unter Spam, dass sie nicht gepflegt werden und so weiter. Und um das von Anfang an seriös zu halten und auch ernsthafte, mussten wir sozusagen eine Moderation installieren, die auch viel, viel Arbeit macht, weil wir ja jede Frage gegenlesen. Und nach unserem Moderationskodex sind keine Beleidigungen erlaubt, das ist ja eigentlich klar, aber auch keine Fragen zum Privatleben, keine Fragen, die unter die berufliche Schweigepflicht fallen. Also wenn jetzt jemand Arzt ist, der muss sich keine Stellung nehmen zu seinen Patienten oder einen Anwalt, nicht unbedingt zu seinen Mandanten. Und oder mittlerweile ist es auch so, dass wir auch mal eine Organisation hatten, die Sportpiloten zur Bundestagswahl, die sich zusammengetan haben und massenhaft Anfragen zum Luftsicherheitsgesetz gestellt haben. Und das überfordert natürlich so ein Forum und macht das dann auch schnell für die Leser, die Mitleserinnen und Mitleser langweilig. Und deswegen sind auch keine Massenmails, also die sozusagen einfach nur Copy-Paste sind. Also wenn eine Person meint, er muss jetzt gerade 600 Leute befragen, dann geht das nicht über Abgeordnetenwatch, dann muss er oder sie sich dann schon individuell an die Abgeordneten wenden. Und die Mühe machen wir uns auch, das ist uns auch ganz wichtig. Aber es ist auch so, dass alle Anfragen transparent in beide Richtungen moderiert werden. Das heißt, jeder bekommt von uns eine Moderationsentscheidung. Das heißt, wenn eine Frage nicht freigeschaltet wird, dann bekommt man zumindest eine Nachricht, warum diese Frage nicht freigeschaltet wird, gegen welchen Teil des Moderationskodex sie verstößt. Und der Fragesteller kann sich dann immer noch an unsere Moderation wenden und das sozusagen nochmal reviewen lassen. Also der Moderator schaut dann nochmal rüber, ein Externer, trifft dann eine neue Entscheidung. Und wenn er die Entscheidung bestätigt, man ist immer noch nicht damit einverstanden, dann kann man sich an unser Kuratorium wenden. Da sitzt sogar ein ehemaliger Bundesverfassungsrichter drin. Und dann gibt es sozusagen eine Runde ans Kuratorium und das Kuratorium scheidet dann letztinstanzlich. Also wir versuchen das so transparent wie möglich zu machen. Und ansonsten gehen wir natürlich davon aus, dass auch die Blogosphäre das so ein bisschen kontrolliert. Also wenn wir jetzt wirklich anfangen würden zu zensieren, dann wäre das wahrscheinlich Diskussion in allen Blogs so.
Ja, also eine Sache, die ich in meinen Kommentaren immer dann lese, wenn ich auf Abgeordnetenwatch hinweise, ist halt der Fall, ich sage, wendet euch an eure Abgeordneten, der erste rennt hin, stellt eine Frage, das muss nicht unbedingt die beste Frage sein, aber dann kommt noch ein anderer und stellt eine ähnliche Frage zum selben Komplex und dann habt ihr wohl das Problem, dass ihr nicht irgendwie 10-mal anders formulierte Fragen haben wollt und deswegen halt wahrscheinlich First Takes All macht. Wie geht ihr damit um? Oder beziehungsweise habt ihr euch mal überlegt, dass ein besseren Mechanismus sein könnte, dass man vielleicht dann noch so ein Voting reinbringt? Also Vorratsdatenspeicherung, eine Frage, die erste ist ein bisschen unglücklich formuliert, die zweite, der dritte ist halt viel besser formuliert und trifft es auf den Punkt, aber...
Also es ist ja so, also die Fragen, die du ansprichst, das sind ja meistens dann auch Aufrufe zu Fragen. Zum Beispiel Telekom-Paket ist ja auch so ein bisschen über eure Richtung oder Vorratsdatenspeicherung. Klar, also unsere Moderatoren, die sind ziemlich aktiv im Internet und finden das auch sofort raus. Wenn irgendwo eine Häufung von Fragen kommt, dann wird meistens irgendwo dazu aufgerufen. Und das ist ja auch ganz legitim in der Demokratie, dass man sozusagen Anhänger oder sein Netzwerk auf eine bestimmte Sache aufmerksam macht und sagt, da ist ein Instrument abgeordnet, das könnt ihr nutzen, um eure Frage zu stellen. So, und das ist natürlich, geht so ein bisschen über den individuellen Dialog von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort mit ihren Wahlkreisabgeordneten hinaus. Aber es ist natürlich ein trotzdem legitimes Anliegen, dem wir auch gerecht werden wollen. Nun ist natürlich die Frage, wenn 10 Leute die gleiche Frage an den gleichen Abgeordneten stellen.
Ja, eine ähnliche Frage zum selben Thema.
Und wenn sie dabei aber keinen neuen Aspekt beleuchten, also zum Beispiel Dieter Wiefelspitz, der hat bestimmt, also jetzt lass mich lügen, 20, 30 Antworten zum Thema Vorratsdatenspeicherung gegeben. Und es waren immer wieder neue Aspekte, es wurde nachgefragt und so, und das haben wir natürlich auch laufen lassen. Aber irgendwann ist ein Thema erschöpft und dann geht es nur noch darum, den Abgeordneten zu traktieren oder die Meinung einfach auch nicht zu akzeptieren des Abgeordneten. Wir sagen den Fragestellern immer, hey, ihr werdet die Leute nicht verändern, die Abgeordneten. Vielleicht gebt ihr denen neue Informationen, sie reflektieren und so weiter, aber es muss doch deutlich werden, wofür der oder die Abgeordnete steht. Und wenn die Wählerinnen und Wähler damit nicht einverstanden sind, dann müssen sie halt eine Alternative wählen bei der nächsten Bundestagswahl. Sollte es keine Alternative geben, muss sich jeder in der Demokratie fragen, ob er oder sie nicht antritt, um die Alternative zu bilden. Also so funktioniert einfach Demokratie, dass man Abgeordnete, soll man ja nicht bedrängen oder unter Druck setzen, sondern die sind frei gewählt und können sich frei entscheiden. Aber es muss klar sein, wofür sie sich, aus welchen Gründen entscheiden, damit ich dann meine Wahlentscheidung bei der nächsten Bundestagswahl, ist ja nur ein Jahr entfernt, dann entsprechend auch ausrichten kann.
Okay, hast du mal so ein paar Statistiken? Also 609 Abgeordnete sind im Bundestag. Wie viele davon antworten?
Also wir haben 612 Abgeordnete im Bundestag, genau, 612 Abgeordnete im Bundestag, 99 EU-Parlamentarier und mittlerweile sind 93% aller Bundestagsabgeordneten dabei. Also dabei heißt, mindestens eine vernünftige Antwort gegeben zu haben. Es gibt ja Abgeordnete,
der Praktikant reagiert.
Genau, also es gibt ja Abgeordnete, die geben Standardantworten. Das ist ja, gerade am Anfang war das auch häufig der Fall, also bei Wolfgang Schäuble zum Beispiel, 112 Fragen immer nur, dass er nicht antwortet, aber bitte wenden Sie sich doch direkt, weil der Minister und so weiter ist ja ganz bürgernah, aber nicht im Internet. Und seit Frage 113 antwortet er wirklich mustergültig, jede Frage wird genau recherchiert, beantwortet, das Ministerium wird sozusagen aufgesetzt. Frau Tsipras hat extra Leute eingestellt, also es ist so, dass die Abgeordneten das schon sehr, sehr ernst nehmen mittlerweile und weil sie einfach auch wissen, dass es in den Medien transportiert wird und dass es natürlich für die Nachwelt auch erhalten bleibt. Also wir haben jetzt noch Artikel, die sich sozusagen auf Aussagen von vor der letzten Bundestagswahl beziehen und dann ist es natürlich ganz wichtig sozusagen, dass man auch sein Profil auf Abgeordnetenwatch pflegt. Wir haben zurzeit im Monat in etwa 230.000 verschiedene Besucher, bis zu 3 Millionen Seitenabrufe. Das ist jetzt so der Monat Mai, das war ein relativ starker Monat. Im Sommer wird es natürlich ein bisschen weniger. Jetzt haben wir aber eine Landtagswahl in Bayern, da wird es wieder ein bisschen mehr, weil ja Kandidatenwatch dazukommt. Wir haben mittlerweile ein Archiv von fast 20.000 Antworten, allein von Bundestagsabgeordneten, plus die 8.000 Antworten von vor der Bundestagswahl. 9 Landtagswahlen auf der Plattform dokumentiert. Also das heißt, wir haben in etwa 12.000 Einzelprofile, die 612 Bundestagsabgeordneten, die 99 Europaparlamentarier, alle Kandidaten der letzten 9 Landtagswahlen und die Kandidaten der letzten Bundestagswahl. Und deswegen ist natürlich auch interessant zu sehen, wer hat eigentlich wo kandidiert und wo versucht jetzt jemand nochmal neu. Kleine Parteien wechseln manchmal den Wohnort, weil die so personell dünn besetzt sind, dass man erst von Bremen nach Niedersachsen ziehen muss, um da dann wieder sozusagen wählbar zu sein. Und das liegt natürlich alles auf. Es gibt auch Kandidaten, das kommt auch häufiger vor, gerade von kleineren oder extremeren Parteien, die sagen, hey, lösch mal mein Profil, ich möchte nicht, dass die Leute wissen, dass ich angetreten bin. Sorry, aber ihr seid in der Demokratie zu einer Wahl angetreten, jetzt müsst ihr dazu stehen. Und ich finde, die Leute haben Recht darauf zu erfahren, ob du oder du vielleicht mal für die NPD kandidiert hast.
Hat da schon jemand geklagt, oder?
Es hat noch keiner geklagt. Also die Leute drohen natürlich dann mit dem Anwalt und so. Da sage ich, Mensch, lasst euch erstmal beraten, dann wisst ihr mehr. Aber das ist ja völlig klar, in einer Demokratie kann man nicht geheim kandidieren. Eine Wahl lebt von Öffentlichkeit, man ist auf dem Wahlzettel drauf, man ist beim Wahlleiter im Archiv, es gibt Zeitungsartikel über einen und es gibt seit neuestem eben auch das Profil auf Kandidatenwatch über jemanden. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, weil wir nach und nach die gesamte politische Klasse sozusagen abbilden und das für den Wähler dann auch nachvollziehbar machen.
Wie erfahre ich denn, welche 7% noch nicht geantwortet haben von den Bundestagsabgeordneten? Das ist ja ganz interessant, weil jetzt demnächst wieder die ganzen Kandidaten für die Bundestagswahl aufgestellt werden.
Ja, das stimmt. Also wir machen jetzt nicht so ein Blame and Shame. Also wir wollen vor allen Dingen, dass die Leute erstmal auf die Positivbeispiele stoßen, weil das sind natürlich die interessanteren. Also wir haben die zum Beispiel nach Bundesländern geordnet. Wenn man bei uns links in der Navigation auf Bundestag klickt, dann hat man alle 16 Bundesländer. Und wenn man dann dort in die Übersicht klickt, pro Bundesland, dann sieht man die Abgeordneten in der Reihenfolge der Antworten, die eingehen. Und da muss man natürlich nur noch ganz unten gucken, dann hat man schon die, die zwar Fragen bekommen haben, aber noch keine Antworten. Also wie gesagt, ein Hinweis, Stralsund, Nordvorpommern-Rügen, ganz heißer Tipp, Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern, wird von unserer Wahlkreiskandidatin oder unserer Wahlkreisabgeordneten Angela Merkel momentan beherrscht. Aber so gut war ihr Wahlergebnis auch nicht in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, es waren 45% und die anderen.
Die wird ja noch über die Liste abgedeckt
sein. Genau, sie wird wahrscheinlich noch über die Liste abgedeckt sein. Aber auch für den Kanzlerin ist es natürlich wichtig, den eigenen Wahlkreis auch zu gewinnen und das mit einem guten Ergebnis. Man darf das nicht unterschätzen, dass selbst wenn man über die Liste abgesichert ist, dass man ein ganz anderes Standing in der Partei hat, wenn man 55% im Wahlkreis hat, als wenn man gerade so.
Du bist die Kanzlerin, also
das genau. als wenn man gerade eine Stimme mehr hat. Ne? Also, ja klar, man kann die Kanzlerin nach dem jetzigen Wahlrecht nicht abwählen. In Großbritannien wäre das möglich. Tony Blair, wenn der seinen Wahlkreis verloren hätte, dann wäre er nicht mehr im Parlament, könnte er nicht mehr Premierminister sein. Aber ich will damit nur sagen, dass es auch extrem wichtig ist, auch für die innerparteiliche Demokratie, und das sollte man auch als Nicht-Parteimitglied nicht unterschätzen, dass auch Parteien demokratische Organisationen sind, wo Kandidaten eben per Mehrheitsprinzip aufgestellt werden. Und da sieht man natürlich, wie gut haben die abgeschnitten. In Hamburg jetzt übrigens bei der letzten Bürgerschaftswahl, Februar 2008, gab es ja die Personenstimmen und die sind jetzt auch auf ewig nachvollziehbar. Und wenn jetzt jemand nur 500 Personenstimmen hat, hat er vielleicht eine schlechte Argumentationsbasis, um eben nach vorne vielleicht auch immer auf einen besseren Wahlkreislistenplatz oder so weiter zu kommen. reingekommen. Wenn jemand ganz viele Stimmen hatte und trotzdem nicht reingekommen ist, hat er eine gute Argumentation auch in der Partei zu sagen, hey, ich bin nicht reingekommen, nicht weil mich die Leute nicht gewählt haben, sondern weil die CDU einfach im Alleingang das Wahlrecht wieder geändert hat in Hamburg.
Wir hatten eben noch im Vorgespräch ein bisschen über so verschiedene Features geredet, die ich gerne hätte, wie so ein Widget zum Einbauen, dass man direkt auf Netzpolitik irgendwie unter dem Artikel ja, die Abgeordneten befragen kann. Wenn jetzt hier irgendwelche Programmierer zu hören, die gerne mithelfen möchten, wie funktioniert das dann? Also lassen Sie die mitmachen? Oder?
Ja, also es sind auf jeden Fall herzlich willkommen. Wir stoßen auch immer mal wieder auf Programmierer. Und normalerweise ist es so, dass wir erstmal Kontakt aufnehmen. Meistens, dass man sich mal persönlich trifft, mal sich austauscht. Also wir haben jetzt gerade neue Programmierer, also im Prinzip auch komplett Freiwillige, die so eine kleine Agentur, in Hamm kommen die her, also aus Nordwestfalen machen. Und die uns dann auch gleich ein paar Features programmiert haben und gesagt, eigentlich braucht ihr das und das und wir programmieren euch das, sind natürlich jederzeit herzlich willkommen. Es muss die notwendige Ernsthaftigkeit bestehen, weil klar, bei so einer großen Datenbank, den ganzen Passwörtern und so weiter, da dauert das natürlich eine Weile, bis man eingearbeitet ist, bis das alles übergeben ist und dann ist es natürlich schade, wenn dann jemand sagt, hey, ich programmiere euch das, dies und das und das und dann kommt nie was so. Also wenn eine Ernsthaftigkeit besteht und jemand auch Lust hat mitzumachen, dann sind wir jederzeit total happy über Programmierer. Wenn das dann mehr wird und sozusagen die eigene Arbeit belastet, dann kann man auch gucken, ob man nicht auch den einen oder anderen Auftrag auch mal vergüten kann. Also es ist nicht so, dass alles jetzt umsonst gemacht werden soll bei Abgeordnetenwatch. Wir haben ein Budget, zumindest hatten wir das, also wir haben das jetzt relativ aufgezehrt. Wir hoffen, dass wir nochmal eine Nachfinanzierung auch bekommen und dass natürlich unsere Fördererzahl steigt und die Spendenzahl und so weiter. Aber wir wollen, dass die am Projekt Beteiligten dann auch für ihre Arbeit entlohnt werden und sozusagen das Projekt kann nicht langfristig auf Selbstausbeutung beruhen. Aber das ist natürlich ein toller Einstieg. Am Anfang einfach mal sagen, was man machen möchte, einfach mal mitprogrammieren, sich kennenlernen. Vielleicht passt es, dann kann auch langfristiger was draus werden.
Plant ihr irgendwas Besonderes für die Bundestagswahl? Ist ja halt so das nächste große Ereignis nach Bayern. Also es gibt ja eigentlich vier Landtagswahlen also, nächstes Jahr, die genau. Bundestags-, die Europawahl.
Ja, also nächstes Jahr ist echt viel zu tun. Was momentan in Planung ist und wir hoffen auch, dass es funktioniert, ich kann es nicht sagen, also sind die Nationalratswahlen in Österreich. Erstmalig werden wir Kandidatenwatch, AT, also sozusagen das Format, in Österreich anbieten. Dort haben wir auch Partner gefunden, die auch sehr verlässlich scheinen. Jetzt muss man mal gucken, ob die wirklich die Kandidaten recherchiert bekommen, die Postleitzahlen recherchiert, also alles, was sozusagen notwendig ist, weil es hat ja doch einen relativ großen Umfang, so ein Projekt. Man muss erstmal überhaupt die Daten haben. Und das wäre natürlich ein Riesenschritt, zu sagen, hey, was in Deutschland funktioniert, funktioniert auch in anderen Ländern. So, dass wenn sich Initiativen woanders bilden und die sind seriös, die sind sozusagen auch ernsthaft dabei und sind überparteilich und halten sich an den Moderationskodex, dann sind wir gerne bereit, die zu unterstützen und sozusagen das Format auch zu exportieren. Für die Bundestagswahl haben wir jetzt noch nichts ganz Besonderes ausgedacht. Natürlich wird es Kandidatenwatch.de geben. Ich glaube, das erwartet mittlerweile auch jeder von uns. Wir werden das möglicherweise auch auf dem Handy anbieten können im nächsten Jahr. Das wäre natürlich auch mal eine interessante Frage. Nutzen die Leute das Handy, wenn du vom Wahlplakat stehst so und einen Namen eingibst, wer ist denn das eigentlich so? Dann kann man auf einmal kommunizieren mit den Plakaten, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also sowas ist halt möglich, aber letztlich muss es die Zeit dann zeigen, also wer am Start ist, wer mitmacht, wie viel Geld wir da zusammenbekommen, wie viel Förderer wir haben. Und dann leben wir auch davon natürlich, dass Leute auf uns zukommen und sagen, hey, wir hätten gerne das und das und nehmen Ideen auch jederzeit gerne auf. Und ansonsten ist jeder auch gerne jederzeit eingeladen, auch einfach mal bei uns vorbeizukommen. Also wir sind ein offenes Büro, Mittelweg 12 in Hamburg. Vorher anrufen wäre gut, einfach, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen können. Und dann kann man sich mal kennenlernen und es gibt viele Möglichkeiten, bei Abgeordnetenwatch auch mitzumachen.
Ja, dann bedanke ich mich für all die Informationen, das Interview und wünsche viel Erfolg.
Ja, vielen Dank für dein Interesse.